Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Ein Esel und ein Hahn, die Freundschaft geschlossen hatten, gingen einst miteinander spazieren in einem Park. Das ist also pure Poesie.
Sie haben den Namen in den Nachrichten gehört. Und das war eben ihre Stimme, der Trägerin des Georg-Büchner-Preises 2020. Es ist die Schriftstellerin Elke Erb. Wir ordnen diese Entscheidung ein, stellen ihr Werk vor. Zunächst haben wir wieder unsere monatliche Deutschlandfunk-Kultur-Buchempfehlungsliste für Sie. Und jetzt sind Kim Kindermann und Stefanie von Oppen aus unserer Lesart-Redaktion im Studio. Hallo, guten Morgen.
Hallo, Morgen.
Guten Morgen.
Es ist Anfang des Monats und Sie haben unsere brandneuen, hauseigenen Deutschlandfunk-Kultur-Empfehlungen mitgebracht. Jeden Monat veröffentlichen wir unsere Buchfavoriten. Von zwei wollen wir hören, aber es ist insgesamt eine recht sommerliche Liste geworden. Ne?
Total. Wir haben gesagt, wir wollen ein Thema, wir suchen das Thema. Und was liegt näher, als wenn man aus dem Fenster guckt und Sommerreisen und gute Laune. Wir haben ganz schön lange diskutiert, Stefanie. Ne? Also es war nicht so ganz leicht, tatsächlich, wenn man sagt, man macht ein Thema, dann auch was zu finden.
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich sogar einen ganz anderen Favoriten. Aber ich bin tatsächlich noch auf einen wirklich schönen Gedichtsband gekommen. Der heißt Unter der dünnen Mondsichel. Das sind Gedichte aus Schottland. Und das ist nämlich total nett. Da haben sich vor einem Jahr Dichter aus Schottland und aus Deutschland an einem herrlichen Ort zusammengesetzt. Im Sommer nämlich, das ist das Künstlerhaus Edenkoben. Und da haben die dann eine Woche lang intensivst diskutiert und intensivst gemeinsam übersetzt. Und herausgekommen ist eben dieser wirklich wahnsinnig schöne Gedichtband Unter der dünnen Mondsichel, in dem auch viele Gedichte sind, die sich in irgendeiner Weise mit dem Sommer beschäftigen.
Ich meine, bei Schottland denke ich jetzt nicht unbedingt an Sommer. Da habe ich gleich gedacht, da regnet es doch eigentlich nur.
Nee. Da scheint auch ganz viel die Sonne und da wird sogar das Gesicht verbrannt. Und da gibt es wunderschöne Metaphern für alle möglichen Varianten von Sommer, Sonne, Hitze und so weiter. Aber natürlich kommt auch das kühle Meer vor und so weiter. Aber das kann ich ja gleich noch mal ein bisschen genauer ausführen.
Genau, wir brechen auch mit Klischees mit unserer Liste, wenn ich das mal hier betonen darf.
Ja? Ich sehe schon. Aber jetzt, Kim, Sie haben ein Must-Read für die Sommerferien sich auserkoren. Ein Handbuch für Zeitreisende. Denkt man auch nicht meist mal an Sommer.
Na, also man denkt zumindest ans Reisen und ich finde an Sommerreisen ganz besonders und gerade jetzt in Zeiten, wo wir ja alle dachten, wir können vielleicht gar nicht reisen. Aber dieses Buch ist eben so klasse, weil es eben auch für die Leute gut ist, die eben nicht reisen, sondern die zu Hause bleiben, weil wir mit dem Buch auf Zeitreise eben gehen. Zurück in 3000 Jahre Weltgeschichte an die verschiedensten Orte ins Mittelalter oder ins Neapel von 1750. Und da wird dann erzählt, wie es damals aussah, was den Reisenden erlebt, wie es da riecht, was man aß, wer da lebte, nämlich zum Beispiel Galileo Galilei. Und dann wird erzählt, was das für ein komischer Typ war, dass der nur nachts gearbeitet hat und dass der ganz misstrauisch war und keinen teilhaben lassen wollte an seinem Ruhm. Das ist ziemlich lustig, auch erzählt so ein bisschen in der Haltung eines Schaustellers, so nach dem Motto, meine Damen und Herren, das erwartet Sie. Und weil das hier ein reiseführerartiges Buch ist, ist im hinteren Teil dann auch ganz hübsch zusammengefasst, wie komme ich da eigentlich hin? Wie reise ich, wenn ich dort bin? Muss ich laufen? Kann ich reiten? Oder gibt es sogar schon eine Kutsche, die mich mitnimmt? Weil das war ja zu jeder Zeit sehr unterschiedlich. Also eine fantastische Sommerlektüre, die einen auf Reisen nimmt, egal ob man im Zimmer ist oder tatsächlich am Strand liegt.
Jetzt habe ich die Autorin verpasst oder die Autoren?
Ach so, Katrin Passig hat das Buch zusammengeschrieben mit dem Astrophysiker Alex Scholz.
Und im Rowohlt Berlin Verlag ist dieses Handbuch für Zeitreisende erschienen. Ja, und Stefanie von Oppen nochmal zum Schott. Sommer und den Gedichten Unter der dünnen Mondsichel ist ja ein wunderschöner Titel. Was sind denn das für Gedichte, die da versammelt sind?
Ja, das sind natürlich sehr unterschiedliche Gedichte. Sie kommen von sechs unterschiedlichen Dichtern. Und ich werde jetzt einfach mal die Gedichte hervorheben, die so ein bisschen sich mit dem Sommer tatsächlich beschäftigen. Es sind experimentelle Gedichte, es sind Naturgedichte, ja, es sind Gedichte über die Liebe, es sind Gedichte über die Eltern. Also das ist wirklich das ganze Spektrum an Poesie ist da irgendwie abgebildet. Aber da wir jetzt beim Sommer sind, würde ich ganz gerne ein paar schöne Formulierungen Ihnen präsentieren, die ich da gefunden habe. Also zum Beispiel Jan Galbraith schreibt über seine Kindheitserinnerungen und wie damals die Sonne den ganzen Siebenschläfer durchbrannte. Und er hat ein sehr lautmalerisches Gedicht den Schwalben gewidmet. Und dann ist er am Meer mit einem Spaten unterwegs und beobachtet Tausende von Kastenkrabben. Oder Mac Bateman schreibt auch über den Sommer, da knacken die Ginsterschoten in der Hitze und der Sommer steckt im Holunderblütenbier. Oder aber Claire Askew, die kann sich daran erinnern, wie sie mit ihrer Mutter durch den sommerlichen Garten läuft, sich die Pflanzen zeigen lässt und die Mutter unter dem Sommerflieder plötzlich so gebeugt und irgendwie geschrumpft wirkt. Also es ist eben mal, kommt der Sommer eben sehr sommerlich daher und mal auch eher so ein bisschen als so eine Metapher. Also gerade das mit dieser Mutter fand ich ganz besonders berührend.
Aber was mich bei Stefanis Vortrag gerade daran erinnert, wir haben ja mehrere Bücher auf unserer Liste und wir gucken ja auch immer, dass wir so eine Vielzahl an Büchern da draufpacken. Eins, das mir dazu spontan nochmal einfällt, ist das Buch Der Blumen von Olaf Hayek und Christine Paxmann. Das ist eine ganz wunderbare Kulturgeschichte, die einen mitnimmt zu 17 Kulturpflanzen und Blumen und erzählt, was die so alles machen. Also auch das macht richtig sinnig Lust und auch so, wie Sie gerade erzählt haben, Stefanie, dieses Schöne, dieses Haptische. Also ich glaube, wir haben eine ganz tolle runde Liste da zusammengestellt, die einfach Lust macht, sich in die Bücher zu versenken.
Ich meine, wir sprechen hier ja auch immer ein bisschen drüber sozusagen, über unsere Diskussion, wie diese Liste zustande kommt. Sie haben jetzt schon gesagt, das war von vornherein so ein bisschen auf die Jahreszeit betrachtet. Man hat ja erstmal aber auch Bücher einfach, die man einfach sau toll findet. Und dann kann man sie doch nicht von so einer Liste schmeißen. War jetzt aber nicht so bei euch, oder?
Na? Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass es mir ein bisschen schwer gefallen ist. Also mein ganz großer Favorit im letzten Monat war nämlich das Buch Friday Black. Und ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe mir den Namen des Autors nicht notiert. Und jetzt habe ich gerade...
Frau Ob, Sie haben mich gerade erwischt. Nein, es war ein ganz tolles Gespräch. Und der Name des Autors, der ist so kompliziert. Ich habe selber dieses Gespräch geführt und werde jetzt gerade schamesrot. Er hieß Kwame mit zweiten Namen. Und wir kommen, glaube ich, im Laufe der Stunde noch drauf. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Es ist ein sehr hartes Buch über Rassismus.
Großartiges Buch. Das ist wirklich das Buch zur Zeit. Und das darf man wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen eigentlich. Aber ich habe es mit einem gewissen, ist mir ein bisschen schwer gefallen, das jetzt nicht auf die Liste zu nehmen. Aber vielleicht beim nächsten Mal.
Vielleicht im August. Oder so?
Vielleicht im August.
Genau. Aber wir müssen wirklich zur Verteidigung sagen, wir überlegen ja immer doch sehr genau, wie wir was machen. Und natürlich kam Stefanie mit diesem Titel an und wir haben alle gesagt, ja, klasse Buch, tolles Gespräch hier bei uns gewesen. Aber wir wollten jetzt in diesem Monat wirklich eine Liste machen, die uns alle so ein bisschen beschwingt in diese Zeit mitnimmt, nachdem wir doch hier alle gerade irgendwie 3,5 Monate Trübsal geblasen haben. Und irgendwie, das brauchst du auch so ein bisschen Cheering up. Und insofern ist unsere Sommerempfehlungsliste das genau. Fröhlich. Sommerlektüre.
Und der Name des Autors ist Nana Kwame Adjei-Brenja. Internet sei Dank.
Und er soll mir verzeihen.
Und erstmal Ihnen beiden vielen Dank, Stefanie von Oppen und Kim Kindermann, für den Blick auf unsere Deutschlandfunk-Kultur-Empfehlungsliste für den Monat Juli. Im Netz steht sie komplett unter www.deutschlandfunkkultur.de. Aber Sie können sie auch gedruckt abonnieren. Schreiben Sie uns eine Zeile mit diesem Wunsch und Ihrer Adresse einfach an lesart@deutschlandfunkkultur.de oder unseren Hörerservice. Dann finden Sie die Liste pünktlich zum Monatsbeginn in Ihrem Briefkasten.
Sommerbücher.
Ich heiße Andrea Gerg und bin Moderatorin bei der Lesart. Für diesen Sommer, aber eigentlich fürs ganze Leben, empfehle ich eine amerikanische Schriftstellerin, Ann Tyler, die in diesem Jahr 81 wird. Sie lebt in Baltimore und hat schon 22 Romane veröffentlicht, aber komischerweise ist sie hier bei uns auch vielen aus der Literaturszene trotzdem noch nicht bekannt und eher ein Geheimtipp. Eines meiner liebsten Bücher von ihr heißt Kleine Abschiede. Es beginnt im Sommerurlaub. Die Hauptfigur Delia hat sich über ihre Familie geärgert und sitzt am Strand herum und packt einfach ihre Tasche, während die anderen sie gerade nicht so wahrnehmen, und verlässt noch im Badeanzug ihre Familie und fährt ein paar Orte weiter und fängt da ein neues Leben an und einen neuen Job, ein neues Zimmer und ist auf einmal unabhängig, aber auch ganz allein. Solche tollen Frauenfiguren wie Delia hat Anne Tyler ganz oft, auch in dem Roman Launen der Zeit. Da geht es um Willa, die noch einen Teil ihres Lebens nutzt, um einen eigenen Weg zu finden. Und ganz am Ende des Romans gibt es den tollen Satz, sie sieht sich als eine kleine, wie von Kinderhand gezeichnete Gestalt im Rock, die auf ihrem Weg durchs Weltall kurz mit dem Fuß auf den Erdball tippt, um gleich wieder weiter zu fliegen. Das ist so ein bisschen das Prinzip bei diesen Romanen, dass Anne Tyler ganz genau auf scheinbar einfache Leute schaut, wie sie herumgeworfen werden im Leben und wie man versucht, seine Identität zu wahren in Familien, mit Partnern und wie man da nicht ganz untergeht. Vielleicht sollte man dieses Buch am Strand lesen und sich wirklich mal überlegen, ob man jetzt die Tasche packt und vielleicht auch geht oder ob es eigentlich ganz schön ist im eigenen Leben, wenn ein Buch das kann, einen so grundsätzlich in Frage zu stellen. Viel mehr, finde ich, kann man von Literatur eigentlich nicht erwarten.
Das Sommerbuch von Andrea Gerg, Kleine Abschiede von Anne Tyler. 464 Seiten stark ist der Roman, im Kein und Aber Verlag erschienen, 14 Euro der Preis. Und übersetzt hat das Buch Christine Frick-Gerke.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Maya Lasker-Wallfisch ist eine erfolgreiche Psychoanalytikerin in London. Sie beschäftigt sich damit, wie Traumata durch mehrere Generationen wirken können. Das hat sie selbst erfahren. Ihre Mutter überlebte den Holocaust als Cellistin im Orchester von Auschwitz. In der Familie wurde darüber geschwiegen. In ihrem Buch Briefe aus Breslau erzählt Maya Lasker-Wallfisch ihre Geschichte und die ihrer Mutter und Großeltern. Heute liest sie daraus in München.
In all den Jahren hatte ich keine Ahnung, was meine Mutter im Krieg durchgemacht hatte. Zu Hause wurde nie über die Lager gesprochen, nicht über Auschwitz und nicht über Bergen-Belsen und auch nicht darüber, was mit meinen Großeltern passiert war. Ich hatte ansatzweise etwas über den Holocaust gehört, aber keine genaue Vorstellung davon, wie die Nazis vorgegangen waren bei ihrer Endlösung der Judenfrage in Europa.
Briefe aus Breslau. Maya Lasker-Wallfisch liest heute daraus um 20 Uhr im Literaturhaus in München als Publikumsveranstaltung und als Livestream. Lassen Sie sich mal anrufen.
Hier ist das Lyriktelefon vom Staatstheater Stuttgart. Ich bin Elmar Roloff.
Weil Corona-bedingt die Theater noch weitgehend geschlossen sind, lesen Mitwirkende des Stuttgarter Schauspiels nun Lyrik live am Telefon vor. Für jeden Anrufer persönlich. Gedichte von Nelly Sachs, Friedrich Hölderlin oder Paul Celan.
Wir haben immer so 20-Minuten-Fenster für jeden und die werden wir dann nutzen.
Sagt Klaus Rodewald, einer der Schauspieler.
Also wir haben eine Auswahl so von 5 Sachen. Wir werden davon 3 vortragen und dann eventuell das Gedicht nochmal lesen oder über den Autor oder die Autorin sprechen.
Das kostenlose Programm wechselt wöchentlich. Angerufen wird von Montag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr. Das Lyriktelefon. Informationen und Buchung unter www.schauspielstuttgart.de/lyriktelefon.
Das Ruhrgebiet erstreckt sich über mehrere tausend Quadratkilometer und einige Dutzend Städte bemühen sich darin gleich einer allzu großen Geschwisterschar um Einigkeit.
Sebastian, 23, Slam-Poet, Buchautor und Comedian, stammt aus Duisburg. Auf der Internetseite Literaturen kann man ihn durch seine Heimat begleiten, mit der Bahn von Xanten nach Bochum und Hagen fahren oder in die U35 einsteigen, entweder virtuell beim Hören und Lesen oder indem man sich inspirieren lässt, die Strecke selbst zu erkunden.
Aber wer jetzt immer noch glaubt, das Ruhrgebiet habe nicht mehr drauf als ein paar zerfallene hässliche Industrieruinen, dem ging unsere Tour vielleicht zu schnell. Ich rate in diesem Fall dann doch dringend zu dem eingangs erwähnten 3-tägigen Spaziergang.
Mit Sebastian, 23, durch den Ruhrpott, virtuell oder real. Informationen dazu unter www.literaturpott.de und dort zu Literaturen Sebastian, 23, durchscrollen.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk. Es ist der angesehenste deutsche Literaturpreis. Wer ihn erhält, schreibt sich in die Literaturgeschichte ein und die bedeutendsten Namen verzeichnet er denn auch, der Georg-Büchner-Preis. Jährlich wird er vergeben. Von der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung ist dotiert mit schönen 50.000 Euro. Die Verleihung dann im Herbst. Und wir hören die Stimme der Preisträgerin 2020, Elke Erb.
Aus dem vorigen Jahrhundert, vom 4.7., 1979. Da bin ich immer stolz, voriges Jahrhundert zu sagen. Es heißt sogar Poesie pur. Ein Esel und ein Hahn, die Freundschaft geschlossen hatten, gingen einst miteinander spazieren in einem Park. Das ist also pure Poesie. So, jetzt haben Sie sofort einen ganz klaren Umriss, was ich als Poesie auffasse. Das ist sehr, so schweigend, ein Esel und ein Hahn. Ich mache doch kein Theater da, ne? Und dann haben die aber Freundschaft geschlossen. Das ist wie eine Novelle erfinden, nur in großer Kürze. Gingen einst miteinander spazieren, wie so ein Esel und ein Hahn. Und da kommen die Dinge so zusammen. Und so entsteht die Poesie. Sie ist nicht ein bisschen willkürlich.
Elke Erb, die Schriftstellerin, die Lyrikerin, die Übersetzerin, erhält den Büchnerpreis des Jahres 2020. Wir wollen diese Entscheidung einschätzen mit dem Kritiker Helmut Böttiger ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Elke Erbs Liste von Preisen ist schier endlos. Das passt ein bisschen zum Büchnerpreis, weil doch oft in der Regel bekannte Schriftsteller sehr arrivierte Schriftsteller diesen Preis bekommen. War jetzt der Büchnerpreis für Elke Erb mal fällig?
Wenn man in diesem Frühjahr das wichtigste Buch dieses Frühjahrs gelesen hat, Luzzaylor Crusoe, sondern...
Das war der Vorgänger, ja.
Stern 111.
Ja.
Dann hätte man ahnen können, dass Elke Erb den Büchnerpreis bekommt, weil in diesem Roman Stern 111, der zur Wendezeit 89-90 im Prenzlauer Berg in Mitte spielt, da geht der Held durch die Straßen im Prenzlauer Berg und er nennt sie, das sind die Straßen der schönen Gedichte. Und er zitiert immer wieder Gedichte von Elke Erb, zum Beispiel die Kastanienallee. Der berühmteste Gedichtband von Elke Erb 1987 hatte den Titel Kastanienallee, eine Straße im Prenzlauer Berg, also eine Straße mit schönen Gedichten. Und das weist schon darauf hin, dass Elke Erb in den 80er Jahren in Ost-Berlin in dieser Szene einen ungeheuren Ruf hatte und dass das bis heute seine Spuren hinterlässt. Sie war mit Adolf Entler lange verheiratet und die beiden bildeten so ein Gespann dieser ominösen Underground-Literatur am Prenzlauer Berg in den 80er Jahren, die schon gegen das offizielle System gerichtet war.
Also ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, da war sie eigentlich schon, galt sie schon so als Grand Lady der deutschen Lyrik, auf jedem Symposium, auf jedem Festival. Stargast Elke Erb, tobender Applaus. Sie ist Jahrgang 38, das heißt jetzt schon 82 Jahre alt. Was würden Sie sagen, zeichnet Ihre Literatur, vor allem ja die Lyrik, mit der sie populär und bekannt geworden ist, aus?
Ja, populär, das ist so die Frage. Sie war eigentlich mehr eine Dichterin für Dichter. Und das war ihre, in den 80er Jahren wirkte sie so als eine große Instanz, als eine in der DDR lebende Autorin, die von der Sprache her sich radikal von dem unterschied, was der Staat verlangte. Und damals war das sehr avantgardistisch, sehr avanciert, die Sprache selbst zum Thema zu machen. Sie hat sich immer entzogen irgendwelchen Rückbezügen auf gesellschaftliche Anforderungen, gesellschaftlichen Haltungen, sondern die Sprache selbst war das Subversive. Und man merkt, dass sie kommentiert in ihren Gedichten die Gedichte immer selbst. Es läuft immer mit einer Reflexionsebene, wie die Sprache funktioniert. Das Gedicht selbst ist der Gegenstand. Und in ihren Gedichten stehen auch Sätze, Sentenzen, Kommentare, wie das Gedicht lebt von der offenkundigen Willkür der Reduktion. Und allein die Willkür als subversiver sprachlicher Akt war etwas, was damals natürlich sehr bedeutsam war in der Rezeption. Und sie war das östliche Pendant zu Friederike Mayröcker, die den Büchnerpreis ja schon bekommen hat.
Das hieße sozusagen eine Art ästhetischer innerer Emigration in den Zeiten der Diktatur. War das dann vielleicht auch dafür verantwortlich, dass Elke Erb ja eigentlich diesen Übergang in die bundesrepublikanische Wirklichkeit und die Lyrik spielend geschafft hat?
Also sie ist bei sich geblieben. Also diese Art der Sprachbehandlung, diese Art der Lyrik, das war etwas, was jenseits dieser politischen, staatlich definierten Haltung existierte. Also sie ist reingewachsen in eine Lyrikszene, dann die gesamtdeutsch, beziehungsweise die deutsche Sprache als solche zum Thema gemacht hat. Das erhob sich über politische Zuweisung. Von daher war sie sehr anschlussfähig an die Entwicklung Entwicklung der Lyrik auch nach 1989. Sie hat bei Urs Engeler dann veröffentlicht, der ja ein Kleinverleger war, aber oder ist immer noch und eine große Rolle spielte in so einem Lyrikprozess, der die Sprache selbst zum Thema machte. Da war Elke Erb ja so eine Art Urmutter zusammen mit Mayröcker, dass die Lyriker von ihrem Ich, von ihrem subjektiven Ich absahen und die Sprache selbst, die Sprachmaschinerien mit Assonanzen, mit Alliterationen und mit ja, fast akademisch-linguistischen Kommentaren über den Prozess selbst versahen. Also das lag in der Luft. Das ist heute auch so eine Art Mainstream der Lyrik. Also Elke Erb, wenn, hätte den Preis eigentlich vor 30 Jahren bekommen müssen. Jetzt ist es so eine Art augenzwinkerndes Kommentieren des Mainstream heute und eigentlich könnte man sagen, die Aktualität ist vorbei, aber wenn ich das sage, würden wir natürlich die ganzen Lyriker und Lyrikerinnen, die jetzt so in den Startlöchern sitzen, wütend beschimpfen. Nein, nein, Elke Erb ist zeitlos, klassisch und die absolute Avantgarde immer.
Die ersten Publikationen von Elke Erb, die stammen aus den 70er Jahren. Dementsprechend umfangreich ist das Werk. Im letzten Jahr ist nochmal ein Gedichtband herausgekommen. Was würden Sie empfehlen? Wäre das ein guter Einstieg, eigentlich mit den jüngeren Publikationen anzufangen, Elke Erb, wenn man jetzt die Autorin noch gar nicht kennt?
Also ich würde schon sagen, dieser Band Kastanienallee 1987 im Aufbauverlag der DDR erschien, das war ihr großer Wurf, der vor diesem Zeithintergrund heute gelesen werden muss. Und wenn man das vor dem Zeithintergrund liest, merkt man die eigene Sprache, die sie hat, also dass sie ihrer unmittelbaren Lebensumgebung in diesem verfallenden Ost-Berlin, in diesem verfallenden Staat eine ungeheuer überbordende Sprache, Assoziationsreichtum entgegensetzt. Und da war sie auf der Höhe der Zeit und drückte etwas aus, was hochsubversiv war, also das, was die Lyrik im Grunde vermag. Also es ist für mich, und da wird es wahrscheinlich sehr viele andere Stimmen geben, es ist für mich eine archäologische Ausgrabung in der Literaturgeschichte und es ist nicht unbedingt das, worum es heute gehen würde.
Das muss vielleicht auch der Büchner-Preisträger gar nicht haben, weil der Büchner-Preis vielleicht gar nicht so angelegt ist. Lassen Sie noch einen Moment Helmut Bettiger über den Preis speziell plaudern. Wer vergibt eigentlich, nach welchen Kriterien? Kann man das einschätzen, diesen doch ja wirklich vom Renommee her prestigeträchtigsten Preis in Deutschland?
Ja, es ist immer noch der prestigeträchtigste Preis, weil man sehnt sich natürlich nach so etwas, einen Fingerzeig, was ist jetzt die wichtige Literatur? Da kann man sich dann drüber streiten, wenn in dem Jahr ein Autor oder eine Autorin den Büchnerpreis bekommt. Was sagt das über die gegenwärtige literarische Diskussion aus? Die Darmstädter Akademie, die den Preis vergibt, die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die ist natürlich auch den Zeitläuften unterworfen. Man kann das in der Geschichte des Büchnerpreise sehen. Und das ist das Präsidium dieser Akademie. Und dann werden bestimmte Leute als erweitertes Präsidium dazugestellt. Und man kann da schon auch die jeweiligen Diskurse, die jeweiligen atmosphärischen Verschiebungen genau erkennen. In den letzten Jahren merkt man, dass es doch einen stärkeren Konnex zu dem gibt, was in den Medien diskutiert wird. Also früher dachte man, die Akademie ist jenseits des so ein Olymp, die lässt sich von so zeitgebundenen Dingen überhaupt nicht beeinflussen, ist unbestechlich und droht über allem. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Da könnte man zu den einzelnen Autoren und Autorinnen viel sagen. Und Elke Erb jetzt ist natürlich ein Fingerzeig. Die Lyrik hat in den letzten Jahren eine große Konjunktur aus verschiedenen Gründen. Also es gibt da in den Gegenwartsliteraturdiskussionen eine große Vorliebe für Lyrik. Und Elke Erb beglaubigt das als eine, die diese lyrische Diskussion schon am Anfang sehr stark definiert hat.
Dankeschön. Helmut Bettiger, der Kritiker über den Büchner-Preis und die Preisträgerin 2020, Elke Erb.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Jetzt mit einem neuen Roman einer arrivierten französischen Autorin, die allerdings in Deutschland nur wenigen bekannt sein dürfte, denn erst jetzt erscheint erstmals eine deutsche Ausgabe. Die Annonce heißt der Roman von Marie-Hélène Lafont. Unsere Kritikerin im Studio, Sigrid Brinkmann, hat ihn gelesen. Sagen Sie zunächst ein paar Worte, Sigrid, wer denn diese Marie-Hélène Lafont ist, was sie für eine Schriftstellerin ist. Und so gar nicht bekannt bei uns.
Sie lebt in Paris. Sie hat bislang 15 Romane und Gedichtbände, Gedichte hat sie auch veröffentlicht, aber Novellenbände hauptsächlich veröffentlicht und unterrichtet an einem Gymnasium Latein und Altgriechisch. Marie-Hélène Lafont kommt aus dem Cantal. Das ist ein kleines Departement im Zentralmassiv, also Mittelfrankreich gelegen, wo ihre Eltern einen Bauernhof in 1000 Meter Höhe geführt haben. Und das war für ihr Lebensgefühl prägend, auf einer Insel aufgewachsen zu sein. Sie sagt, sie sei mit der Litanei groß geworden, dass die bäuerliche Welt untergeht. Und diese Befürchtung ist absolut nicht aus der Luft gegriffen, weil heute leben gerade mal noch 2% Bauern von ihrer Arbeit. Und jeden dritten Tag nimmt sich in Frankreich ein verschuldeter Landwirt das Leben. Also sie wusste immer, dass sie dieses Bauernmilieu verlassen würde, auch um zu schreiben. Und gerade deshalb fühlt sie sich diesen abgelegenen Landschaften in der Auvergne verbunden und macht das Leben der Menschen dort zur Literatur.
Dieser Roman nun, die Annonce, vor einigen Jahren wurde er schön verfilmt für Arte. Wovon erzählt die Autorin da? Von ihrer Welt, ne?
Ja, von ihrer Welt und von einem Bauern, 46 Jahre alt, der mit seiner Schwester den Hof von 2 alten Onkeln weiterführt. Dieser Mann spürt genau, dass er nicht so enden will, wie viele Junggesellen in der Gegend, die anfangen zu trinken, die vorm Fernseher sitzen, die Marotten entwickeln, die seelisch langsam verwildern. Und er will auch nicht mit seiner alten, unverheirateten Schwester übrig bleiben, an ihrer Seite altern. Deshalb gibt er eine Kontaktanzeige auf. Und auf die antwortet eine nicht mehr ganz junge, alleinerziehende Frau aus dem Norden, aus dem französisch-belgischen Grenzgebiet, das auch eher verarmt ist. Sie jobbt in Supermärkten und Fabriken. Ihr Leben ist sehr eintönig und diese Annonce öffnet plötzlich in ihr einen Raum. Ja, sie fasst Hoffnung, noch einmal lieben zu können und auch für ihr Kind bessere Lebensperspektiven zu haben, wenn sie umzieht, wenn sie zu diesem Mann zieht. Und so kommen 2 Menschen, 2 Fremde, die den Impuls haben, sich retten zu wollen, zusammen.
Flapsig gesprochen könnte man ja sagen, das ist so eine Art Bauersucht-Frau-Geschichte. So eine vom Stadtleben ernüchterte Frau zieht aufs Land. Was macht denn die Autorin, die Marie-Hélène Lafont, aus diesem Thema? Also, das könnte man ja so als Clash-of-Culture-Komödie oder als Tragödie erzählen.
Tragische Anteile hat sie. Es ist definitiv keine Komödie. Es gibt super sarkastische Beobachtungen, die wirklich einen lachen lassen. Für mich ist es ein völlig kitschfreier Liebesroman in erster Linie. Das offene Ende lässt einen dann doch ahnen, dass die Frau aus dem Norden einknicken könnte, weil die archaisch-bäuerlichen Umgangsformen einfach hart sind und das Besitzdenken dieser kleinen, sehr mächtigen Stammfamilie, die die Frau beobachtet und einschränkt, einfach doch eine arge Last ist. Dieses Trio aus Onkeln und verwelkender Schwester ist absolut toxisch. Ihr Misstrauen, ihr Hochmut gegenüber allem und jedem, das zermürbt die Neuankömmlinge dann doch. Sie haben ein sicheres Gespür dafür, was andere ausgrenzt. Es reicht zum Beispiel, keine Fragen zu stellen oder durch den anderen hindurchzuschauen. Lafont beschreibt, dass die Schwester, dessen der die Kontaktanzeige aufgegeben hat, nicht aufhört, für den Bruder, der nun diese kleine Patchwork-Familie gründet, den Tisch in der Küche weiter mitzudecken. Also er behält seinen Platz und irgendwann, daran glaubt sie ganz fest, wird er zurückkehren in die Kernfamilie. Also diese Bauernwelt ist unglaublich zäh, hart und beschränkt. Und die Autorin fällt zwar kein explizites Urteil, sie denunziert auch nicht, aber man spürt, sie wird nicht jammern, wenn sie untergeht.
Wie schreibt sie? In welchem Stil, in welchem Ton ist das gehalten?
Mir gefällt wirklich sehr gut, wie sie beobachtet. Und sie erzählt sehr sinnlich. Der Roman zum Beispiel beginnt damit, dass sie beschreibt, wie die in die Auvergne gekommene Frau in die Nacht schaut und plötzlich begreift, dass die anders ist als alles, was sie bisher gesehen hat. In der Einöde, auf der Hochebene ist die Nacht wie Tinte, die alle Konturen auslöscht, die Menschen, Bäume, Steine, Häuser geradezu ertränkt in ihrer Schwärze. Sie schreibt lange Satzketten, Das erzeugt einen starken Rhythmus. Man hat das Gefühl, sie spricht zu einem, eher beiläufig, aber doch irgendwie mit einer gewissen Dringlichkeit oder einem Nachdruck. Sie erzählt nicht linear, sondern in Rückblenden. Das heißt, man erfasst so das Vorleben der Romanfiguren, ohne dass da irgendwas abgearbeitet wird, und versteht, warum nächste Schritte so getan werden. Man versteht Konflikte und Ambivalenzen besser.
Sigrid Brüngmann, Sie haben das gesamte bisherige Werk von Marie-Hélène Lafont im Blick. Wie Sie sagten, an die 15 Romane oder an die 15 Bücher. Man könnte jetzt auch noch etliche Preise anführen. Jetzt dieses deutsche Debüt, ja schon verblüffend eigentlich, wird doch sehr, sehr viel übersetzt. Wäre es denn Ihrer Meinung nach der richtige Roman, der beste Griff, um diese Autorin bei uns dann doch jetzt endlich mal bekannt zu machen?
Ja, ich finde es ein sehr, sehr guter Griff. Und als nächstes würde ich mir im Übrigen die Übersetzung des Romans Le Pays von 2012 wünschen. Der handelt vom Gefälle zwischen Paris und der Provinz. Es ist und bleibt in Frankreich ein virulentes Thema, von der Entfremdung einer Klassenüberläuferin gegenüber ihrem Herkunftsmilieu. Und es erzählt auch vom Preis, den sie übrigens sehr gern bezahlt. Und es gibt Kritiker, die sie mit Annie Ernaux, eine wirklich berühmte Schriftstellerin, vergleichen. Und ich finde, da ist was dran.
Dankeschön. Die Annonce von Marie-Hélène Lafont, vorgestellt von Sigrid Brinkmann, jetzt im Rotpunkt Verlag veröffentlicht, übersetzt von Andrea Spingler, 180 Seiten, kosten 22 Euro. Alle Angaben zum Buch stellen wir für Sie gewohnt ins Netz auf unserer Leserseite www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur.
Schwarz, Afrodeutsch, Ausländer, Kanake.
Wie wir reden, zeigt auch, wie wir denken.
POC, Weiß, People of Color.
Aber wie dekolonisieren wir Sprache? Wie wollen wir selbst genannt werden? Wie nennen wir andere?
Wortewandel. Sprache ohne Rassismus.
BIPOC, intersektional.
Ausländer. Kanake. Kanak.
Ich bin Lambros oder Konstantin Bukuras. Ich bin 29 Jahre alt, wohne in Köln, bin Journalist und habe einen sichtbaren Migrationshintergrund.
Mein Name ist Jin Bali. Ich bin Musikerin und Veranstalterin, vorwiegend DJ und klassische Gitarristin und Produzentin.
Also ich bezeichne mich manchmal als Mensch mit Migrationshintergrund, bin aber dazu übergegangen, Ausländer zu sagen. Eigentlich ist Ausländer der höflichere Begriff, um sich selbst seiner Sprache zu ermächtigen wieder. Das Gegenstück wäre Kanake.
Naja, das Wort Kanak hat natürlich bei mir klar auch den Hintergrund, dass ich damit beleidigt worden bin, klar. Und ganz lange mich von diesem Wort erstmal distanziert habe. Und irgendwann so in meinen Mid-20s für mich realisiert habe, dass das Self-Claiming davon eine ganz andere Form von Empowerment mir selber gibt. Und ich das Wort für mich selbst kreieren und neu definieren kann und damit so bis zu einem gewissen Grad die Beschimpfung daraus selber einfach rausnehmen, und man kann mich einfach nicht mehr als Kanak beschimpfen, 'cause I am.
Ich bin auch ein Kanake. Ich bin griechischstämmig. Phänotypisch ordnet man mich eher dem Nahen Osten zu. Und daher werde ich auch so behandelt wie jemand, der auch schlecht behandelt wird aufgrund seines nahöstlichen Aussehens. Ich bin zwar in einer extrem weißen Gegend aufgewachsen, aber da ich sowieso auch immer schon, seitdem ich denken kann, von Diskriminierung betroffen bin, habe ich damit überhaupt kein Problem, das auch so klar auf den Punkt zu bringen. Ich glaube auch, dieses Problem zu bezeichnen, ist ja an sich schon eigentlich ein Skandal in einer Gesellschaft, die sich für sehr integrativ hält und für nicht rassistisch. Dabei ist sie extrem rassistisch.
In allen sozialen Kontexten, wo ich mit Freundinnen unterwegs bin oder gerade auch in musikalischen Kontexten, wenn ich in Clubs auflege oder ähnlichem, dann benutze ich dieses Wort grundsätzlich immer für mich. Ich bin auch ein sehr harter Elbow-Fan und habe auch eine Punchline davon so in meinem Zimmer hängen, wo einfach auch Kenneck for Life steht. Und diesen Track spiele ich auch sehr, sehr gerne, um Leuten klarzumachen, dass das unser Wort ist. Und ich freue mich immer total, wenn so in den ersten beiden Reihen dann nur meine Kenneck-Girls stehen und das so für sich claimen in dem Moment. Das ist auf jeden Fall ein besonderes Gefühl. Ebo ist eine Rapperin aus Österreich, die auch Kurdin ist. Und gerade sie ist eine Person, die wir auf jeden Fall gebraucht haben in der Szene.
Ich fände es nicht in Ordnung, wenn mich jemand aus der Mehrheitsgesellschaft Kanake nennt. Denn von vornherein ist der Begriff ja eigentlich dazu gedacht gewesen, auszugrenzen. Und wenn ich den Begriff verwende, dann ist das deswegen ein Unterschied, weil ich auf ein Problem aufmerksam machen möchte. Indem jemand aus der Mehrheitsgesellschaft mich so bezeichnet, macht er nicht auf ein Problem aufmerksam, sondern grenzt mich aus. Jetzt könnte man dem entgegenhalten, du grenzt dich ja selber damit auch aus, wenn du Kanake sagst. Das Problem ist, auch ohne den Begriff Kanake zu verwenden, werde ich ohnehin ausgegrenzt. Ich bezeichne also einfach nur eine Ungerechtigkeit.
Also es ist definitiv nicht okay, dieses Wort zu benutzen als weiße Person. Nicht nur, weil es kulturelle Aneignung bis zu einem gewissen Grad darstellt, aber weil es auch ein fast schon aggressives Wegnehmen von einer Sache ist, die man sich neu kreiert hat. So wie das Wort jetzt gerade genutzt wird in diesen Kreisen, so war das vorher nicht. Wir mussten das neu uns erschaffen. Ich glaube, dass Kanak einfach jetzt gerade zur Popkultur gehört und Popkultur sich immer neu definiert. Ich kann gar nicht sagen, ob ich diesen Begriff in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr für mich benutze, weil er einfach im Kontext von der aktuellen Popkultur in 10 Jahren vielleicht gar nicht mehr zu mir passt.
Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, Dinge zu benennen. Die Mehrheitsgesellschaft, die wissen gar nicht, was sie manchmal sagen und tun und wie das bei uns ankommt, wenn sie über uns reden. Und deswegen ist es tatsächlich ein bisschen auch unsere Aufgabe, die Dinge so zu sagen, wie sie sind und die Leute darauf hinzuweisen. Und das ist dann Aufgabe der deutschen Mehrheitsgesellschaft, uns zuzuhören.
Wortewandel, Sprache ohne Rassismus. Unsere Serie hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Stimmen hat Noelle O'Brien Cooker für uns zusammengetragen. Sie finden sie gesammelt auch auf unserer Website unter www.deutschlandfunkkultur.de/Wortewandel oder auf unserer DLF-Audiothek. Und beim Folgenden können Sie selbst persönlich mitmachen.
It is the path of relentless struggle.
Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Das Jahresthema der Denkfabrik von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ausgewählt von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern. Alle Beiträge zum Thema finden Sie in der DLF Audiothek oder unter deutschlandradio.de/denkfabrik.